Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Lina Morgenstern. Die Geschichte einer Rebellin von Gerhard Johannes. Rekel, Teil 5. Mit knapper Not, 1870. Energie ist die größte Tugend des Menschen. Alexander von Humboldt, deutscher Naturforscher, 1769 bis 1859. Angriffe, Verleumdungen, wirtschaftliche Nöte. Der Krieg hatte Familie Morgenstern in eine schwere Krise gestürzt. Kaum ein Reporter gab Lina die Möglichkeit zu erklären, warum sie den Franzosen geholfen hatte. Lieber hatten die Journalisten voneinander abgeschrieben und sie des Verrats bezichtigt. Daraufhin mieden immer mehr Kunden die Volksküchen, die nun ins Schlingern gerieten. Die Angriffe wurden so heftig, dass Lina keinen Ausweg mehr sah. Sie überlegte, dem Drängen ihres Vorstands nachzugeben und die Küchen tatsächlich aufzulösen, bis ein Brief von Königin Augusta eintraf. Aus der segensreichen Tätigkeit der Volksküchen ist die Verpflegung auf den Bahnhöfen hervorgegangen, welche sie mit großer Opferfreudigkeit leiten und dabei von unermüdlichen Berliner Frauen erfolgreich unterstützt werden. 328. Die Königin zeichnete Lina im Rahmen eines großen Festes mit dem Verdienstkreuz und der goldenen Augusta-Medaille mit rotem Kreuz aus. Bei solchen königlichen Festivitäten machten sich üblicherweise die in der Mehrheit anwesenden Adeligen über die paar Bürgerlichen lustig. Linas Denkweise stand zumeist nicht im Einklang mit den Sitten und Gebräuchen der Bourgeoisie. Trotzdem reagierte sie schlagfertig, wie der ungarische Berichterstatter des deutschsprachigen Pester Lloyd amüsiert festhielt. Sie ist eine Berlinerin von der schneidigsten Sorte. Als die jungen Pagen, die sich um die Schleppen der Aristokratinnen so eifrig zu schaffen gemacht hatten, sich ihr, der Bürgerlichen, nicht ebenso diensteifrig erwiesen, wandte sie sich mit kurzem Tone an einen Pagen. »Wer sind Sie, junger Herr?« »Ich bin der Graf X.« »Und Sie?« »Ich bin Fürst Xynent«, worauf die Dame von den hohen Titeln ungerührt fortfuhr. »Nun wohl, Graf X und Fürst Xynent, haben Sie die Güte und richten meine Schleppe.« Ziemlich beschämt und mit Gesichtern, deren Scharlach das Rot der Pagenuniform noch überstrahlte, leisteten die jungen Herren dem so kategorisch ausgedrückten Wunsche Folge. Sogar Theodor wurde geehrt. König Wilhelm I. verlieh ihm für seine Verdienste bei der Truppenbetreuung den Kronenorden 4. Klasse mit rotem Kreuz. Für das Regentenpaar bedeuteten die Auszeichnungen nicht viel. Ein kurzer Lichtstrahl, der Lina und Theodor traf, ohne Einfluss auf politische oder gesellschaftliche Konventionen. Trotzdem stärkten die Ehrungen Lina den Rücken, vor allem bei den Vereinsvorständen. Die Herren erlaubten ihr nun doch, die Volksküchen weiter zu betreiben. Mit Königin Augusta, die im Gegensatz zu ihrem Mann militärische Konflikte verabscheute, verband Lina die Liebe zur Literatur und zum Humanismus. Die Königin nahm ihre Mahlzeiten nicht an der Seite ihres Mannes ein. Sie gingen getrennt spazieren. Einzig das Faible für Richard Wagners Opern teilte sie mit Wilhelm I. Augusta sah ihre Aufgabe auch darin, die von ihrem Mann durch Kriege verursachte Not zu mildern. Sie hatte 1866 in Berlin den Vaterländischen Frauenverein gegründet, der bald in verschiedenen Regionen des Kaiserreiches die Vorläufer der Frauenvereine des Roten Kreuzes bildete. Königin Augusta besucht ein Lazarett. Die Königin verabscheute auch Bismarck, obwohl sie ihm unverkennbare Talente zugestand. Insofern überschnitten sich einige Ziele von Augusta mit Linas Intentionen. Allerdings wurde Lina später von Sozialdemokratinnen und manchen bürgerlichen Kreisen wegen Anbiederung an die Hohenzollern angefeindet. Die junge sozialistisch-kommunistische Frauenrechtlerin Clara Zetkin attackierte Lina mehrmals. Unsere Lina Morgenstern entfaltet die energischste Tätigkeit, wenn es sich darum handelt, die allerhöchste Protektion einer allerhöchsten Persönlichkeit zu erbetteln. Zetkin liebte das Durchdenken neuer Thesen, die Provokation und den Eklat. Sofort widersprach Lina öffentlich. Sie halte sich vom Strebertum fern und habe gar nichts erbettelt, habe sich nicht beworben, sondern lediglich die Würdigung ihres Werkes durch Königin Augusta dankbar entgegengenommen. Diese Reaktion muss Zetkin in Wut versetzt haben, denn sie beschimpfte Lina umgehend in ihrer Zeitschrift Gleichheit in rüder Weise. Ich will es ihr glauben, dass ihr Strebertum nie darüber hinausgegangen ist, als Volksküchenapostolin von dem Heiligenschein einer Suppenterrine umstrahlt, den offiziellen Festessen und Eröffnungsfeiern besagter Wohltätigkeitsanstalten zu präsidieren und sich von den sparenden, enthaltsamen Philanthropen in Champagner, von den Bettelsuppenempfängern im kräftigen Wassersüpplein ankochen zu lassen. Statt zu kontern, zog es Lina vor, ihrer Arbeit nachzugehen. Sie ertrug es einfach nicht, Menschen hungern zu sehen. Ihre Einstellung, in der Not muss sofort etwas getan werden, für politische Visionen bleibt immer noch Zeit. Trotzdem soll der Lina im Verlauf dieses Konflikts körperlich bedroht worden sein. Ihre Tochter Clara schrieb, wo viel er ist viel Feind. So wurde Lina von rechts und von links bekämpft. Am meisten durch die Sozialdemokraten, die in ihrem Bestreben eine Anbiederung an die Bourgeoisie erblickten. Bei einer Demonstration, die letztere gegen sie inszenierten, kam sie mit knapper Not mit dem Leben davon. Der Zauber des Beginns ab 1871, jedes Leben, das nicht ganz flach verplätschert, führt unter der Oberfläche noch vieles mit. Dr. Franziska Tiburtius, eine der ersten deutschen Ärztinnen, 1843 bis 1927. Wie für die Besteigung eines Bergs setzte sich Lina Zwischenziel für Zwischenziel, absolvierte Etappe für Etappe, Meter für Meter. Nach dem Krieg von 1870-71 ging es im Deutschen Reich aufwärts, auch aufgrund französischer Reparationszahlungen. Erstmals wurde ein gesamtdeutsches Parlament gewählt, der Reichstag. Zur Urne gehen durften nahezu alle Männer ab 25, nicht jedoch Frauen. Gründerzeit. Der Zauber des Beginns. Nahezu alle industriellen Bereiche boomten. In Berlin siedelten sich neben der Papier- und Druckindustrie für Zeitungen und Verlage immer mehr Aktiengesellschaften an. Die Menschen lechzen nach Verbindungen. Die Leser der Berliner Illustrierten Zeitung erkoren in einer Umfrage die Einführung der Eisenbahn zum größten wirtschaftlichen Ereignis des Jahrhunderts. Um 1872 hatte man bereits alle deutschen Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern an Bahnlinien angeschlossen. Es entwickelte sich eine Gesellschaft, die sich in neuen Formen ausdrückte. Durch den Ausbau der Dampfschifffahrt und die Verlegung des ersten Telegrafenkabels zwischen Europa und Amerika kam es zu einem neuen Gefühl für Raum und Zeit. Ingenieure planten einen Tunnel zwischen Großbritannien und Frankreich. All diese Maßnahmen waren erste Schritte zur Globalisierung. Der neue Wohlstand kam allerdings nur bei einer kleinen Bevölkerungsgruppe an. Die Umwälzungen führten zu einer Verstärkung der Ungleichheit. Manche Handwerker verloren ihre gut bezahlte Arbeit und mussten als billige Industriearbeiter dienen. Andere wehrten sich durch Zusammenschlüsse, Manufakturen und Genossenschaften entstanden. Viele Frauen fertigten in Kellern für Zwischenhändler Kindermäntel und Malerkittel. Bis zur Erschöpfung traten sie auf die Wippen der Nähmaschinen, die sie zumeist in Raten abzubezahlen hatten. Der Lohn? Wenige Pfennige pro Stunde. Auch die Stadtteile Berlins entwickelten sich unterschiedlich. Im Westen und Süden gab es bald Villen, Banken und Hotels, im Norden und Osten proletarische Mietskasernen und Wohnungsnot. Der Armenarzt behandelte Kinder, die in feuchten Bauten an Atemwegserkrankungen und Sommerdiarrhoe litten. Jede zehnte Berlinerin, Jeder 10. Berliner lebte in einer Bude mit zu wenig Licht, oft inmitten von Schimmel und Ungeziefer. Manche suchten Zuflucht in überfüllten Asylen, einige schlitterten in die Obdachlosigkeit. Jede Woche veröffentlichten Zeitungen die Liste der Selbsttötungen. Lina sah überall große Not und hatte einige Ideen, diese zu lindern. Die Start-up-Unternehmerin ab 1873, Mädchen werden nur selten gründlich ausgebildet, auf welchem Gebiet auch immer. Dr. Elizabeth Blackwell. Der Börsenkrach von 1873, der von Österreich-Ungarn ausging und im Herbst Deutschland mitriss, machte die Not vieler noch schlimmer. Neben den Volksküchen bot Lina Hilfe zur Selbsthilfe an. Ab 1873 richtete sie eine unentgeltliche Arbeitsvermittlung für Frauen ein. Das war sinnvoll, denn in diesem Jahrzehnt arbeiteten fast 40% aller berufstätigen Frauen als Hausangestellte. Eines der größten Probleme, die stetige Verteuerung von Lebensmitteln. Vor allem Großfamilien und alleinstehende Frauen mit Kindern nagten am Hungertuch. Lina plante, etwas dagegen zu unternehmen. Fast täglich setzten Schlächter und Metzger die Fleischpreise höher, was heftigen Unmut auslöste. Die einen hoffen auf das Aufblühen der Sozialdemokraten, damit diese Fleischerläden demolieren und feiste Schlächter lünchen, schrieb die Bielefelder Zeitung. Andere hoffen auf Lina Morgenstern und ihren Hausfrauenverein. Frau Morgenstern ist tapferer und kampfesmutiger als je und steht ohne Konkurrenz da, seit der sozialdemokratische Frauenverein mit seiner störenfriedlichen, tölkenden Präsidentin Frau Hahn polizeilich geschlossen ist. Lina Morgenstern wird die Tyrannei der teuren Schlächtermeister brechen. Um gegen die Teuerung anzukämpfen, rief Lina am 9. Dezember 1873 mit Theodors Hilfe und einigen anderen den Berliner Hausfrauenverein ins Leben und eröffnete einen Vereinsladen. Einstimmig wurde sie zur Vorsitzenden gewählt. 6 Frauen standen ihr zur Seite, darunter auch Maria Gubitz und Linas inzwischen Zimlitt. Wohlstand kam allerdings nur bei einer kleinen Bevölkerungsgruppe an. Die Umwälzungen führten zu einer Verstärkung der Ungleichheit. Manche Handwerker verloren ihre gut bezahlte Arbeit und mussten als billige Industriearbeiter dienen. Andere wehrten sich durch Zusammenschlüsse, Manufakturen und Genossenschaften entstanden. Viele Frauen fertigten in Kellern für Zwischenhändler Kindermäntel und Malerkittel. Bis zur Erschöpfung traten sie auf die Wippen der Nähmaschinen, die sie zumeist in Raten abzubezahlen hatten. Der Lohn? Wenige Pfennige pro Stunde. Auch die Stadtteile Berlins entwickelten sich unterschiedlich. Im Westen und Süden gab es bald Villen, Banken und Hotels, im Norden und Osten proletarische Mietskasernen und Wohnungsnot. Der Armenarzt behandelte Kinder, die in feuchten Bauten an Atemwegserkrankungen und Sommerdiarrhoe litten. Jede 10. Berlinerin, jeder 10. Berliner lebte in einer Bude mit zu wenig Licht, oft inmitten von Schimmel und Ungeziefer. Manche suchten Zuflucht in überfüllten Asylen, einige schlitterten in die Obdachlosigkeit. Jede Woche veröffentlichten Zeitungen die Liste der Selbsttötungen. Lina sah überall große Not und hatte einige Ideen, diese zu lindern. Die Start-up-Unternehmerin ab 1873. Mädchen werden nur selten gründlich ausgebildet, auf welchem Gebiet auch immer. Dr. Elizabeth Blackwell. Der Börsenkrach von 1873, der von Österreich-Ungarn ausging und im Herbst Deutschland mitriss, machte die Not vieler noch schlimmer. Neben den Volksküchen bot Lina Hilfe zur Selbsthilfe an. Ab 1873 richtete sie eine unentgeltliche Arbeitsvermittlung für Frauen ein. Das war sinnvoll, denn in diesem Jahrzehnt arbeiteten fast 40% aller berufstätigen Frauen als Hausangestellte. Eines der größten Probleme, die stetige Verteuerung von Lebensmitteln. Vor allem Großfamilien und alleinstehende Frauen mit Kindern nagten am Hungertuch. Lina plante, etwas dagegen zu unternehmen. Fast täglich setzten Schlächter und Metzger die Fleischpreise höher, was heftigen Unmut auslöste. Die einen hoffen auf das Aufblühen der Sozialdemokraten, damit diese Fleischerläden demolieren und feiste Schlächter lynchen, schrieb die Bielefelder Zeitung. Andere hoffen auf Lina Morgenstern und ihren Hausfrauenverein. Frau Morgenstern ist tapferer und kampfesmutiger als je und steht ohne Konkurrenz da, seit der sozialdemokratische Frauenverein mit seiner störenfriedlichen, tölkenden Präsidentin Frau Hahn polizeilich geschlossen ist. Lina Morgenstern wird die Tyrannei der teuren Schlächtermeister brechen. Um gegen die Teuerung anzukämpfen, rief Lina am 9. Dezember 1873 mit Theodors Hilfe und einigen anderen den Berliner Hausfrauenverein ins Leben und eröffnete einen Vereinsladen. Einstimmig wurde sie zur Vorsitzenden gewählt. 6 Frauen standen ihr zur Seite, darunter auch Maria Gubitz und Linas inzwischen ziemlich aufgeweckte Tochter Clara. Ohne ihre Familie und die Überwachung der Volksküchen zu vernachlässigen, versuchte Lina, den verbilligten Verkauf von Lebensmitteln zu organisieren. Sie verhandelte mit Fleischern, Bäckern und Kolonialwarenhändlern und konnte aufgrund von Großbestellungen Waren um mindestens 15% günstiger anbieten. Bereits 3 Monate später durfte sie sich über 400 Vereinsmitglieder freuen. 1874 wuchs die Anzahl sogar auf über 2000. Die Gründung des Vereins hatte es jedoch in sich. Unter dem unverdächtigen Titel »Was vermögen die Vereinigten Hausfrauen gegen die willkürliche Teuerung der Lebensmittel?« hielt Lina im Berliner Rathaus einen Vortrag mit nahezu revolutionärem Inhalt. Mit aller Schärfe und im Detail prangerte sie die Machenschaften der Grossisten an. Zwar wurden Lebensmittel schon immer verfälscht, doch in diesen Jahren erreichten die Tricksereien einen Höhepunkt. Die Kunden gierten nach billigem Essen, viele Händler nutzten die neuesten Erkenntnisse der Chemie und begannen selbst zu experimentieren. Milch wurde mit Wasser verdünnt und dafür mit Kreide, Mehl sowie Gips angedickt. Butter mit Schwerspat, Borax oder Blei versetzt, um das Gewicht zu erhöhen. Von Parasiten befallenes Fleisch, oberflächlich gesäubert und weiterverkauft. Besondere Raffinesse entwickelten Geschäftsleute beim Punchen von Rotwein, wozu allerlei neue Farbstoffe verwendet wurden.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.